Willkommen zu Stadt, Land, Fluss, dem Geografie-Podcast. Yay und hallo zu Folge 10 von Stadt, Land, Fluss. Mein Name ist Ramon und ich freue mich sehr, euch zu dieser ersten kleinen Jubiläumsfolge zu begrüßen. Nachdem wir schon im Amazonas, auf Hawaii, in Lauterbrunnen oder in der Arktis unterwegs waren, reisen wir heute wieder mal nach Afrika. Genauer gesagt an den Malawisee. Wir schauen uns an, wie der See überhaupt entstanden ist, was Endemismus ist, sowie welche Probleme durch die Übernutzung der natürlichen Ressourcen durch den Menschen entstehen. Bevor wir starten, noch ein paar Hinweise für euch. Den Podcast Stadt, Land, Fluss könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Am einfachsten ist dies mit einem Podcatcher, so bekommt ihr immer am ersten Montag im Monat die neue Folge zugestellt. Man kann den Podcast aber auch auf Spotify sowie auf YouTube und auf der Webseite stadtlandfluss-podcast.com hören. Zudem laufen alle Folgen auf dem Radiosender Kanal K, was mich natürlich auch sehr freut. Passende Bilder zu den Folgen sowie andere spannende Beiträge poste ich jeweils auf Instagram unter Stadtlandfluss Podcast, genauso auch auf Blue Sky. Also lasst doch da mal ein Like da oder noch besser, kommentiert einfach, wie euch diese Folge gefallen hat oder welche Themen ihr euch eventuell sonst noch wünscht. Wenn ihr das lieber nicht öffentlich macht, könnt ihr mir auch ganz einfach eine E-Mail schreiben, das an stadtlandflusspodcast@gmail.com. Nun habe ich gesagt, was ich sagen wollte, und wir können uns auf dem Weg in den Südosten Afrikas machen. Der Name Malawi leitet sich von Marawi ab. Marawi war ein Königreich in weiten Teilen des heutigen Malawis sowie dem nördlichen Mosambik. Es existierte vom 16. bis 18. Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts kolonisierten die Briten das Gebiet und nannten es Nyasaland. Diese Kolonie überdauerte die beiden Weltkriege und mehrere Aufstände der Bevölkerung. Schließlich wurde dann am 6. Juli 1964 der unabhängige Staat Malawi gegründet. Dieser war aber dann erstmal 30 Jahre unter einer Einparteiendiktatur. Anschließend entwickelte sich Malawi aber zu einer der stabilsten Mehrparteiendemokratien in Afrika. Dies, obwohl die Stabilität in den letzten Jahren auch immer wieder Aufs und Abs erlebte. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen am 16. September 2025 kam es nun zu einem Machtwechsel, der eigentlich schon vor 4 Jahren stattfinden hätte sollen. Von 2014 bis 2020 war Peter Mutharika von der Democratic Progressive Party der Staatspräsident. Auch die Wahlen 2019 gewann eigentlich Peter Mutharika. Das Verfassungsgericht annullierte aber die Wahlen aufgrund von Fälschungen und Wahlmanipulationen. Die Neuwahlen im Jahr 2020 gewann dann Lazarus Chakwe von der Malawi Congress Party, kurz MCP. Seine Amtszeit ist nun aber wieder vorbei und der neue Staatspräsident ist erneut Peter Mutharika. Seit der Amtsübernahme durch Mutharika hat sich die politische Lage nun etwas angespannt. Der aktuellen Regierung der DPP wird vorgeworfen, gezielt gegen Mitglieder der Vorgängerregierung vorzugehen. Seit Dezember 2025 wurden 5 hochrangige MCP-Politiker festgenommen, darunter der ehemalige Innenminister und der Wahlkampfleiter. Die Vorwürfe reichen von Entführung bis zur Aufstachelung zur Gewalt. Während die MCP sich darüber empört, dass die aktuelle Regierung politische Gegner verfolge und somit auch die Meinungsfreiheit in Malawi einschränke, sagt die DDP-Regierung, dass sie sich streng an alle Gesetze halte. Wer nun da für was wie schuldig ist, wird sich wohl alles noch zeigen müssen. Und es gäbe auch eigentlich genug andere Probleme, womit sich die Regierung beschäftigen könnte. Es herrscht eine hohe Jugendarbeitslosigkeit von ca. 40%. Die Ernährungslage ist nicht überall sichergestellt und die Inflation von bis zu 25% verschärft die Lebensbedingungen für die BewohnerInnen. Ja, und über die massive Staatsverschuldung von über 70% des BIP sowie die Folgen der Klimaerwärmung sprechen wir mal besser nicht. Grundsätzlich sind viele junge Menschen, und die Bevölkerung besteht aus 2/3 unter 30-Jährigen, von der alten Garden-Politik ziemlich desillusioniert. Es soll heute aber jetzt nicht um die politische Situation gehen, sondern um Malawi bzw. den Malawisee. Malawi liegt im Südosten Afrikas und ist von Tansania, Mosambik und Sambia umgeben. Das Land umfasst eine Gesamtfläche von ca. 120.000 Quadratkilometer. Davon sind etwa 25% Wasserfläche. Der Malombe-See, der Chilwa-See und vor allem der Malawisee sorgen für die großen Wasserflächen. Parallel zum Malawisee von Süden nach Norden erstreckt sich zudem aber auch eine Hochebene. Aktuell leben rund 21 Millionen Menschen in Malawi. Die Bevölkerung wächst aber sehr schnell. Nicht nur, dass in den letzten Jahrzehnten das Bevölkerungswachstum stark war, nein, man geht davon auch, dass sich dies in den nächsten Jahrzehnten so weiterentwickelt. Gemäß Statista könnten in 25 Jahren bereits über 35 Millionen Menschen in Malawi leben. Ein Aspekt der starken Bevölkerungsentwicklung ist der große Anteil an den jüngeren Personen. Nicht nur sind 2/3 der BewohnerInnen unter 30 Jahre, der Anteil der unter 50-Jährigen macht immer noch über 40% aus. Wir wollen an dieser Stelle aber nicht die Bevölkerungsstruktur des Landes anschauen. Das machen wir bestimmt mal an einer anderen Stelle. Wir wollen uns ja vor allem anschauen, wie der Malawisee entstanden ist und was diese für eine Relevanz für die lokale Bevölkerung hat. Der Malawisee wird manchmal auch Kalendersee genannt. Dies, weil er etwa 365 Meilen lang ist und 52 Meilen breit, also die Anzahl Tage und Wochen. Da wir aber zum Glück nicht in Meilen messen, kann ich euch auch sagen, dass der See zwischen 560 und 570 Kilometer lang und zwischen 75 und 80 Kilometer breit ist. Und wer jetzt gut im Kopfrechnen oder Schätzen ist, hat sicher schon überschlagen, dass der See fast 30.000 Quadratkilometer groß ist. Und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß dieser See ist, der Bodensee ist gerade mal 536 Quadratkilometer groß. Oder auch anders gesagt, der Malawisee entspricht etwa 3/4 der gesamten Landfläche der Schweiz. Es erstaunt daher nicht, dass er der drittgrößte See Afrikas und der neuntgrößte See der Erde ist. Neben Malawi grenzen auch Tansania und Mosambik an den See, wobei Malawi praktisch das gesamte Westufer des Sees umfasst. Wenn man auf eine Weltkarte schaut, fällt einem auch auf, dass im Osten Afrikas neben dem Malawisee noch andere große Seen wie der Tanganyika-See oder der Viktoriasee liegen. Und wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass sich all diese Seen in der gleichen Region befinden. Daher schauen wir doch mal, wie der Malawisee entstanden ist. Die Einstiegsfrage an euch wäre nun: Ist der See wohl durch endogene oder exogene Prozesse entstanden? Ihr wisst schon, endogene Prozesse sind all jene, welche im Erdinnern stattfinden. Und exogen ist alles, was von außen irgendwie auf die Erdoberfläche wirkt. Und natürlich sind die Hauptursachen bei den endogenen Prozessen zu suchen. Und natürlich geht es auch hier wieder um das tektonische Plattensystem der Erde. Wir hatten das ja schon bei der Folge zu Hawaii, aber nochmals in aller Kürze. Die oberste Schicht der Erde, die feste Lithosphäre, ist in verschiedenen Kontinentalplatten unterteilt, die, vereinfacht gesagt, auf der zähflüssigen Asthenosphäre schwimmen und sich in verschiedene Richtungen bewegen. Wenn man nun Karten zur Plattentektonik sucht, findet man oft Abbildungen mit einfach einer großen afrikanischen Kontinentalplatte. Aber ja, das stimmt halt so nicht ganz oder ist zumindest ein bisschen vereinfacht. Denn die afrikanische Platte ist keine homogene Erdkruste, sondern von Rissen durchzogen. Und während sich, vereinfacht gesagt, der Großteil der Platte nach Norden in Richtung Europa bewegt, driftet der östliche Teil Afrikas immer weiter nach Osten bzw. Südosten ab. Also herzlich willkommen zum sogenannten ostafrikanischen Graben, Der ostafrikanische Graben ist ein rund 6500 Kilometer langes Graben- bzw. Risssystem von Jordanien am Roten Meer über Äthiopien und Mosambik bis nach Südafrika. Die Frage, die sich stellt, ist: Wie entstehen nun aber diese Gräben und Rissen und folglich dann auch diese Seen? WissenschaftlerInnen gehen aktuell davon aus, dass sich unter dem Grabenbruch eine Mantelplume befindet. Auch das hatten wir ja schon in der Hawaii-Folge. Plumen sind eine Art Kanal mit aufsteigendem heißen Magma. Diese aufsteigende Hitze aus dem Erdmantel versucht dann eine Art Aufwölbung der Lithosphäre, was zu Verwerfungen oder auch zum Absinken ganzer Landstriche führen kann. Wichtig ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass es da eine klare Kante gibt, an der sich Afrika auseinanderteilt, sondern eher, dass also halt wirklich so eine Art von Grabensystem ist, wobei es dann da auch verschiedene Hauptzweige und Nebenzweige gibt. Wenn wir das östliche Grabensystem als eine Art Ast vorstellen, welcher von Süden nach Norden wächst, haben wir zuerst einen Hauptast, auf dem sich dann auch der Malawisee befindet. Und direkt nördlich des Malawisees haben wir einen westlichen Zweig, welches über den Tanganjika-See bis zum Albertsee erstreckt, sowie einen östlichen Zweig mit diversen Vulkanzentren hoch bis ans Rote Meer. Zwischen diesen Zweigen liegt dann auch noch zum Beispiel der Viktoriasee. Wenn sich der Prozess so weiterentwickelt, könnte sich die Somaliplatte in Ostafrika vom Kontinent loslösen und dann in über Millionen von Jahren dieses Grabensystem mit Wasser füllen und so ein neues Meer bilden. So weit in die Zukunft möchte ich heute aber nicht schauen, denn wer weiß schon, was in ein paar Millionen Jahren ist. Aber ja, wieso erzähle ich euch das alles? Wie ihr euch schon wahrscheinlich gedacht habt, ist genau dieser ostafrikanische Grabenbruch auch eine Hauptursache für die Entstehung dieser afrikanischen Seen. Das Grabensystem führt zu einer einzigartigen Bruchschollenlandschaft. Und das ist auch ein Wort, welches ich zuvor noch nie gehört habe. Aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Eine Bruchschollenlandschaft entsteht, wenn die Erdkruste durch tektonische Kräfte auseinandergezogen oder auch theoretisch zusammengedrückt wird. Dabei zerbricht die Erdkruste sozusagen in mehrere große Gesteinsblöcke oder Ebenenstufen. An den Bruchstellen senken sich diese Schollen ab oder erheben sich. Es entsteht dann eine Art stufenförmiges Höhenprofil der Landschaft. Bei den abgesunkenen Schollen spricht man dann von einem Graben, bei den höher gelegenen Schollen von einem Horst. Und ja, hierfür ist der Malawisee ein Musterbeispiel. Die Gebirge östlich und westlich des Sees sind so zwischen 1000 und 2000 Meter hoch. Der See liegt dann auf einer Meereshöhe von etwa 450 Meter über Meer und ist dann aber nochmals rund 700 Meter tief. Es gibt also einen extremen Höhenunterschied. Dies, weil die Region des Sees durch diese Grabenbildung wie abgesackt ist. Okay, jetzt nicht überall, wo es aber diese Gräben gibt, bilden sich automatisch auch Seen. Dafür sind dann weitere Voraussetzungen notwendig. Der erste Punkt erscheint recht logisch. Die tektonische Aktivität muss so stark sein, dass die Absenkung dieser Grabensohlen schneller erfolgt, als diese wieder durch neue Sedimente aufgeschüttet werden können. Also, während die Fläche des heutigen Malawisee kontinuierlich abgesunken ist, wurde diese nicht direkt wieder mit neuen Sedimenten gefüllt, so dass dann überhaupt auch ein Raum für einen See entstehen konnte. Hier unterscheiden sich dann auch der östliche und westliche Zweig des ostafrikanischen Grabens. Der östliche Zweig hat mehr vulkanische Aktivität, was zu einer stärkeren Auffüllung des Grabens mit vulkanischem Material führte. Daher gibt es dort weniger Seen als im westlichen Zweig. Damit ein See entsteht, brauchen wir zudem natürlich noch einen Wasserzufluss. Und die Wasserzuflüsse müssen größer sein als das Wasser, das verdunsten kann. Und wenn das gegeben ist, kann sich das Wasser im Graben sammeln und es entsteht nach und nach einen See. Und auch hier unterscheiden sich der östliche und westliche Zweig. Die Gebiete im Westen, also rund um den Malawisee, haben halt einfach ein bisschen mehr Niederschläge, beziehungsweise durch die verschiedenen Flüsse mehr Wasserzufluss als die Becken im östlichen Zweig. Das entstandene, nicht wieder aufgefüllte Grabenbecken füllt sich daher so lange mit Frischwasser, bis ein sogenannter Überlaufpunkt erreicht ist. Beim Malawisee fließt anschließend das Wasser in den Sirefluss und von dort in den Sambesi und schlussendlich in den Indischen Ozean. Bis diese afrikanischen großen Seen entstanden sind, dauerte es aber auch ganz schön lange. Die Grabenbildung begann bereits vor 8,6 Millionen Jahren. Ein tiefer, permanenter See bildete sich in Malawi dann rund vor 4,5 Millionen Jahren. Über all die Jahre war der See natürlich auch massiven Schwankungen, unter anderem durch Klimaveränderungen ausgesetzt. Der Wasserspiegel schwankte um bis zu 400 Meter. Vor rund 1,5 Millionen Jahren gab es eine so lange Trockenperiode, gepaart mit tektonischer Instabilität, dass der See fast austrocknete. Wir müssen aber auch nicht immer Millionen von Jahren zurückgehen. Im Jahr 1915 war der Pegel des Sees zum Beispiel so tief, dass kein Wasser mehr über den Sire abfließen konnte. Der Malawisee gehört zu den ältesten Seen der Welt. Und entstanden ist er also, weil die afrikanische Kontinentalplatte seit mehreren Millionen Jahren langsam auseinanderdriftet. Dadurch bildete sich das sogenannte ostafrikanische Grabensystem, das sich in einen westlichen und östlichen Zweig aufteilt. Durch diese Bewegung entstehen Risse in der Erdkruste. Einzelne Gesteinsblöcke, sogenannte Bruchschollen, sacken dabei ab. Genau so entstand auch das Becken des Malawisees. Weil dieses Becken nicht mit Sedimenten aufgefüllt wurde und gleichzeitig immer mehr Wasser zufloss, bildete sich dort, also vor rund 4,5 Millionen Jahren, ein See. Die sogenannten afrikanischen großen Seen, also all jene, welche sich auf dem ostafrikanischen Grabenbruch befinden, haben einige Gemeinsamkeiten. Eine davon ist, dass in diesen Seen ein hoher Endemismus herrscht. Unter Endemismus versteht man das Phänomen, dass Pflanzen oder Tiere ausschließlich in einem eng begrenzten geografischen Gebiet vorkommen. Abgelegene Inseln wie Hawaii oder die Galapagos-Inseln haben meist ebenfalls viele endemische Pflanzen oder Lebewesen. Der Malawisee liegt aber nicht irgendwo im Nirgendwo. Dennoch gibt es auch hier Gründe dafür, dass einige Tiere endemisch sind. Ein Punkt ist bereits das angesprochene hohe Alter des Sees. Der Malawisee gehört zu den sogenannten Langzeitseen. Das sind Seen, die es schon über einer Million Jahre gibt. Dazu gehören zum Beispiel auch der Baikalsee in Russland, der Biwasee in Japan oder der Titicacasee in Südamerika. Es handelt sich also um einige der ältesten Seen der Welt. Dass der Malawisee nun schon seit 4,5 Milliarden ununterbrochen existiert, ermöglichte ungestörte Artbildungsprozesse über einen extrem langen Zeitraum. Selten existieren Lebensräume über einen solchen langen Zeitraum ohne massive Veränderungen oder Eingriffe von außen. Neben diesem Aspekt der Kontinuität kommen auch die Punkte Isolation und Stabilität hinzu. Mit Stabilität ist gemeint, dass der See ein sehr großes Volumen hat. Immerhin ist er bis zu 700 Meter tief. Diese große Wassermenge sorgt für einen sehr stabilen Süßwasserspeicher. So können auch längere Trockenperioden, die es immer wieder mal gab, gut überstanden werden. Und der letzte Punkt ist die Isolation. Der Malawisee ist zwar keine Insel irgendwo im Ozean, sondern eigentlich halt eher das komplette Gegenteil. Der See ist aber auch so relativ isoliert von anderen Seen oder Gewässersystemen und daher funktioniert es eigentlich genau gleich wie bei abgelegenen Inseln. Durch diese Isolation kommt es kaum zu einem Austausch, was wiederum die eigenständige Entwicklung der Flora und Fauna begünstigt. Der Malawisee hat aufgrund seines Alters, seiner Kontinuität und seiner Isolation also eine ganz eigene Tier- und Pflanzenwelt. Und da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als ein kleiner Exkurs in die Welt der Biologie zu machen. Und da wir über einen See sprechen, erstaunt es wohl auch nicht, dass wir uns vor allem den Fischen widmen werden. Der Malawisee beherbergt vermutlich die weltweit größte Süßwasser-Fischfauna. Gemäß Schätzungen sollen bis zu 1000 verschiedene Fischarten im See leben. Wenn man nach Fischarten in Deutschland googelt, kommt man auf Ergebnisse so zwischen 60 und 120 Arten. Der Malawisee hat also schon einiges mehr zu bieten. Es gibt verschiedene Welse- und Karpfenarten. Aber besonders berühmt ist der See für seine Buntbarsche. Denn von den 1000 Fischarten sind rund 700 bis 800 Buntbarscharten. Und wiederum, von diesen 700 bis 800 Arten sind 90-99% endemisch. Diese gibt es also ausschließlich im Malawisee. Naja, da es wohl zum Teil auch beliebte Aquarienfische sind, findet man sie wohl doch so ziemlich überall auf der Welt, aber das wäre jetzt ein eigenes Thema. Dass es so viele Arten von Buntbarschen gibt, wird oft als ein Paradebeispiel für adaptive Radiation beschrieben. Damit meint man den Prozess, bei dem sich aus einer oder wenigen Ursprungsarten eine Vielzahl spezialisierter Arten entwickelt. All diese neuen Arten sind auf bestimmte ökologische Nischen ausgelegt. Dieser Evolutionsprozess kann relativ schnell von sich gehen. Innerhalb von wenigen Generationen können sich Merkmale wie Zahnstruktur oder Kieferknochen an neue Nahrungsquellen anpassen. Die lokale BewohnerInnen des Sees haben diese Hunderte von Buntbarschen in zwei Hauptgruppen unterteilt. Es gibt die Mumbuna, die Felsbewohner. Diese Fische meiden Sandflächen und leben in einzelnen Populationen in steinigen Gebieten. Teilweise bewohnt eine Art nur ein Gebiet von der Größe eines Fußballfeldes. Und diese Art gibt es sonst nirgendwo anders auf der Welt. Neben den Mumbuna gibt es noch die Utaka, die Freiwasserbewohner. Diese Arten leben in riesigen Schwärmen im offenen Wasser. Sie sind also weniger an ein konkretes Gebiet gebunden. Endemismus beschränkt sich aber natürlich nicht nur auf Barsche und andere Fische, sondern betrifft auch Krebse oder Schwämme, die es halt nur im Malawisee gibt. Es handelt sich so also um einen wirklich einzigartigen Lebensraum, welcher rein zahlenmäßig, was die Artenvielfalt angeht, auch die Galapagos-Inseln in den Schatten stellt. Immerhin ist auch ein kleiner Teil des Sees inzwischen ein Nationalpark und Teil des UNESCO-Weltnaturerbes. Dieses einzigartige Ökosystem ist jedoch durch menschliche Eingriffe wie Überfischung sowie durch den Klimawandel und die damit verbundenen sinkenden Wasserstände massiv bedroht. Dies führte bereits 2022 dazu, dass der Malawisee zum bedrohten See des Jahres erklärt wurde. Der See ist aber nicht nur die Heimat vieler Fischarten, sondern natürlich auch ganz zentral für die BewohnerInnen Malawis. Immerhin erstreckt sich der See von Süden nach Norden über wohl etwa 2/3 des ganzen Landes. Auch wenn die beiden größten Städte des Landes nicht am See liegen, ist dieser in so vielen Bereichen wichtig für das ganze Land. Offensichtlich ist, dass der See als Wasserquelle eine wichtige Funktion übernimmt. Er wird teilweise immer noch genutzt, um Wäsche darin zu waschen, aber auch für die eigene Körperhygiene. Er dient ebenso als Wasserquelle, um Gärten und Felder zu bewässern. Insbesondere in Trockenzeiten bietet der See der Landwirtschaft eine gewisse Sicherheit. Da sich der See über einen Großteil des Landes erstreckt, wurde er aber auch schon immer als wichtiger Transportweg genutzt. Auch heute findet der Transport von Waren, aber auch von Personen entlang der Küste oft noch immer mit Booten statt. Zudem gibt es mit der MV Ilala eine wöchentliche Fährverbindung vom nördlichsten zum südlichsten Punkt des Sees. Der wichtigste Aspekt des Sees ist aber sicherlich die Möglichkeit der Fischerei in diesem afrikanischen Binnenstaat. Fisch aus dem See deckt etwa 70% des Bedarfs an tierischen Eiweiß für die BewohnerInnen in Malawi. Fisch ist neben Grundnahrungsmitteln wie Mais für die Bevölkerung einfach nicht wegzudenken. Neben der direkten Versorgung hängt an der Fischerei natürlich auch noch eine ganze Wertschöpfungskette, welche für die Wirtschaft des Landes nicht unwichtig ist. Sie bietet rund 75.000 Kleinfischer Arbeit und insgesamt sind etwa 2,8 Millionen Menschen an der Wertschöpfungskette beteiligt, also beim Bootsbau, beim Handel oder der Verarbeitung. Und Malawis Wirtschaft sieht sonst allgemein leider nicht so toll aus. Die Menschen leben meist mit sehr niedrigen Einkommen. Das Bruttoinlandprodukt pro Person beträgt gerade mal 500 US-Dollar und gehört so zu den niedrigsten der ganzen Welt. Immerhin wird da ein Aufwärtstrend prognostiziert. Erklären tut sich dieses niedrige BIP unter anderem damit, dass über 30% der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeiten und dann vor allem unverarbeitete Rohstoffe wie Tabak, Gemüse oder Tee exportiert werden, so dass wenig der Wertschöpfung im Land selber stattfindet. Aber ja, es soll hier ja jetzt auch nicht um die Wirtschaft von Malawi gehen, sondern primär zum See. Dieser könnte aber neben der Fischerei noch ein weiterer wirtschaftlicher Faktor werden. Denn immerhin ist der See wohl die wichtigste Touristenattraktion Malawis. Und mit einer gesunden Entwicklung des Tourismus könnten Arbeitsplätze als Guide, Bootsführer oder Angestellte in Unterkünfte geschaffen werden. Aktuell sind es gerade mal 450.000 TouristInnen, welche Malawi pro Jahr besuchen. Und zum Vergleich, und nicht, dass dies irgendwie erstrebenswert wäre, aber die Balearen alleine haben 20 Millionen BesucherInnen pro Jahr. Der See bietet also viel Potenzial für das Land. Der See ist aber auch zu einem gewissen Maß in Gefahr. Das rasante Bevölkerungswachstum des Landes bringt durchaus Probleme mit sich. Es droht eine Überfischung des Sees und die Verschmutzung vor allem durch die Landwirtschaft in Form von Düngemitteln und Pestiziden nimmt immer weiter zu. Das Ökosystem des Sees wurde in den letzten Jahren immer stärker belastet. Das führte dazu, dass sich, wie bereits erwähnt, Malawi zum bedrohten See des Jahres 2022 erklärt wurde. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch kurz über die aktuellen Probleme und Herausforderungen etwas sprechen. Ein Aspekt, welcher nicht direkt von der lokalen Bevölkerung ausgeht, ist sicherlich der Klimawandel. Dieser führt aktuell dazu, dass sich das Wasser um ca. 0,1 Grad alle 10 Jahre erwärmt. Die Erwärmung der obersten Wasserschicht erschwert das Durchmischen der Wasserschichten, was für einen ausgewogenen Sauerstoffhalt extrem wichtig ist. Funktioniert dies schlechter, kann sich das auch auf die Fischbestände auswirken. Zudem führt die Klimaerwärmung in Kombination mit einem Rückgang des Niederschlages allgemein zum Sinken des Wasserspiegels. Neben dem Klimawandel gibt es aber auch Probleme, welche sich direkt aus dem konkreten Handeln vor Ort ergeben. Das sind, wie erwähnt, die Überfischung sowie die Verschmutzungen des Sees. Hauptgrund ist das starke Bevölkerungswachstum. In den letzten 25 Jahren hat sich die Bevölkerungszahl von rund 10 auf über 20 Millionen verdoppelt. Frischer oder getrockneter Fisch ist dabei, wie schon erwähnt, einer der Hauptproteinquellen für die Bevölkerung. Der begehrte Speisefisch Jumbo ist daher bereits massiv überfischt, weshalb Fischer zunehmend auf kleinere Arten oder Jungfische ausweichen müssen. Neben diesen Faktoren der Klimaerwärmung und auch dem Bevölkerungswachstum hat sich aber auch verändert, wie in Malawi Fisch gefangen wird. Es gab in den letzten Jahrzehnten eine starke Zunahme an kommerzieller Kutter. Diese sind natürlich viel effektiver als Fischer mit kleinen lokalen Fischerbooten. Es kann zudem auch nicht wirklich sichergestellt werden, dass sich all diese kommerziellen Fischbetriebe immer an alle bestehenden Fischereigesetze halten. Deutschlandfunk Kultur hat im Juli 2025 auch einen Podcast rund um den Malawisee gemacht. Darin kommt auch ein lokaler Fischer zu Wort.
Der Lake Malawi ist sehr wichtig für uns, denn er versorgt unsere Familien. Im letzten Jahr war es schwierig, viel zu fangen. Und es ist sehr schwierig, weit rauszufahren, denn ich habe keinen Motor. Der ist sehr teuer.
Es gab und gibt aber auch immer wieder Versuche der Regierung, die Fischerei zu reglementieren. Bereits 1998 wurde mit dem Fisheries Resources and Management Act die gesetzliche Grundlage für die nationale Fischwirtschaft und die Bildung lokaler Aufsichtsorgane gelegt. Vor 6 Jahren wurde die Fischerei zwischen November und Dezember verboten, so dass eine Erholung der Bestände möglich sei. Einzelne lokale Gemeinden haben das Fischereiverbot teilweise sogar bis jeweils im März verlängert. Das Problem ist aber, dass diese Gesetze nicht kontrolliert oder durchgesetzt werden. Auch hier nochmals eine Stimme aus dem Podcast «Ein See am Limit» von Deutschlandfunk Kultur.
Die Probleme sind immer noch da, wissen Sie, die Kapazitäten für die Ausbildung, nicht genügend Ressourcen für die Durchführung von Überwachungen und Patrouillen. Man hört immer wieder, dass man nicht genug Treibstoff hat, um zu überwachen oder bestimmte Durchsetzungsmaßnahmen durchzuführen. Wenn wir so weitermachen, sage ich den Anglern immer, eines Tages werdet ihr den letzten Fisch fangen, wenn ihr nicht aufpasst.
Vor über 10 Jahren hat Malawi zudem begonnen, die Aquakultur, also die Fischzucht, zu fördern. Ziel war es, der Anteil an Zuchtfischen deutlich zu steigern und Fisch für die Bevölkerung erschwinglicher zu machen. Leider habe ich nur einen Bericht zu dieser Maßnahme gefunden und nichts darüber, ob das wirklich etwas gebracht hat. Es gibt aber noch ein neueres Projekt mit dem Namen ProFish Blue, welches sich auch der Fischzucht widmet. Es beinhaltete neue Brutstätte, um Jungfische noch besser zu züchten und aufzuziehen. Zudem gibt es da ein genetisches Verbesserungsprogramm. Man wählt besonders starke und gut wachsende Fische aus. Diese werden dann gezielt vermehrt, so dass es dann in Anführungszeichen verbesserte Fischlinien gibt. Die Sicherstellung der Ernährungssicherheit der stetigen und auch weiterhin wachsenden Bevölkerung wird den Malawisee aber sicherlich auch künftig noch unter Druck setzen. Und dann wird sich zeigen, ob und wie gut die staatlichen Maßnahmen funktioniert haben. Die wachsenden Siedlungen am See sorgen aber auch dafür, dass mehr Abfälle oder Fäkalien im See landen, da entsprechende Entsorgungssysteme einfach fehlen. Dazu kommen die erwähnten Düngemittel und Pestizide aus der Landwirtschaft. Diese können zu einer Zunahme von Algen führen. Und mehr Algen sind aber nicht unbedingt gut für dieses Ökosystem. Denn wenn mehr Algen wachsen und somit dann auch mehr Algen von Bakterien zersetzt werden, desto geringer wird der Sauerstoffgehalt im Wasser. Und geringerer Sauerstoff ist halt nicht ideal für die Lebewesen vor Ort. Ja. Und auch wenn diese Folge nicht ganz so lang ist wie die letzte, denke ich, dass wir doch einiges Neues gelernt haben. Zu Beginn der Folge ging es darum, dass durch endogene Prozesse die afrikanische Kontinentalplatte auseinandergerissen wird. Daher entstand dort über Millionen von Jahren das ostafrikanische Grabensystem. In weiteren Millionen Jahren könnte sich Ostafrika ganz vom Kontinent lösen. Dieses Grabensystem führte dann dazu, dass sich an einigen Stellen diese Gräben mit Wasser gefüllt haben und so diese großafrikanischen Seen entstanden sind. Malawi ist einer dieser Seen und gehört somit zu den ältesten Seen der Welt. Da er ziemlich isoliert von anderen Wassersystemen ist, konnte sich dort ein ganz einzigartige Pflanzen- und Fischwelt entwickeln. Lebewesen oder Pflanzen, welche es nur an einem Ort gibt, nennt man auch endemisch. Und endemische Tiere hat es im Malawisee einige. Der See ist vor allem für die viele Buntbarsche bekannt, wovon es über 90% nur in diesem See gibt. Der See ist aber nicht nur ein einzigartiger Lebensraum für die Tiere, sondern auch für die Menschen von zentraler Wichtigkeit. Der See ist einer der größten Süßwasserspeicher der Welt und somit ideal für die Bewässerung von Feldern und Gärten, aber auch für alltägliche Dinge wie das Waschen von Kleidern oder die eigene körperliche Hygiene. Vor allem das starke Bevölkerungswachstum setzt den See aber stark unter Druck. Einerseits fließen immer mehr Abfälle und Pestizide in den See und andererseits nahm die Fischerei immer mehr zu, so dass einige Arten schon extrem überfischt sind, was wiederum den Druck auf andere Fischarten erhöht. Dies ist vor allem so, da Fisch eines der Hauptlebensmittel der Bevölkerung ist. Die Regierung versucht zwar, mit Regelungen die Fischbestände zu schützen, kann diese Gesetze aber leider nur bedingt durchsetzen. Ein weiteres Mittel ist die Fischzucht. Aber ob diese die natürliche Fischpopulation wirklich entlastet, ist noch ungewiss. Wenn ihr mehr zum Malawisee erfahren möchtet, zum Beispiel zum Streit über den Grenzverlauf oder dem Sandabbau und dessen Folgen, kann ich euch wirklich nur die Podcast-Folge «Ein See am Limit» empfehlen. Zwei kurze Ausschnitte habt ihr ja jetzt schon gehört, aber es lohnt sich wirklich, diese ganze Folge anzuhören. Zudem gibt es noch eine weitere, etwas kürzere Folge von Deutschlandfunk mit dem Titel «Ökosystem mit Tourismuspotenzial», wo nochmals ein paar andere Aspekte angesprochen werden. Als zweiten Tipp habe ich euch das Buch «Chief Talker» von Samson Kabulu mitgebracht. In dem autobiografischen Roman geht es um die Lebensgeschichte eines Jungen, der in Malawi aufwächst und auszieht, um Künstler zu werden. Während ihr diese Folge hört, bin ich selber gerade in Malawi unterwegs und schaue mir diesen See etwas genauer an. Auch das Buch von Samson Kabulu habe ich mit im Gepäck. So kann ich dann euch vielleicht in einer der nächsten Folgen darüber berichten, wie sehr das Buch lesenswert ist. Und ja, während ich gerade meine Sommerferien genieße, hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat, welche ich diesmal nicht ganz uneigennützig vorbereitet habe. Zudem hoffe ich, dass ihr den Sommer, wo auch immer, auch ein wenig genießen könnt. Und zudem würde ich mich natürlich sehr über Rückmeldungen, egal ob Lob oder Kritik, freuen. Also lasst doch auf Social Media bei dieser Folge einen kurzen Kommentar da. Oder was auch immer super ist, wäre, wenn ihr den Podcast auf einer Plattform mit ein paar Sternen bewerten würdet. Das war nun also Folge 10 von Stadt, Land, Fluss. Und die nächste Folge kommt ganz bestimmt. Freut euch also jetzt schon auf unsere nächste kleine digitale Exkursion. Diese Folge wurde im Mai im Studio von Radio Kanal K aufgenommen.